Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bei einer Pressekonferenz nannte der Präsident des Robert-Koch-Instituts gestern eine alarmierende Zahl aus einer noch unveröffentlichten Studie im Fachmagazin The Lancet. 53%, so hoch sei der Anteil der Covid-19-Patienten, die auf Intensivstation in Deutschland gestorben sind, obwohl sie beatmet wurden. Will heißen, mehr als jeder zweite mit schwer geschädigter Lunge überlebt die Krankheit nicht. Für die inzwischen veröffentlichte Studie haben Wissenschaftler um Professor Christian Karagiannidis den Krankheitsverlauf von gut 10.000 Covid-Patienten ausgewertet, die in 920 deutschen Krankenhäusern eingeliefert wurden. Ich wollte von dem Intensivmediziner an den Kliniken Köln vorhin wissen, wie viele dieser Patienten haben die Infektion mit SARS-CoV-2 am Ende nicht überlebt?
Also bezogen auf alle Patienten, die ins Krankenhaus gegangen sind, waren es von den 10.000 in der Tat 22%, die das Krankenhaus nicht mehr lebend verlassen hatten. Wenn man das weiter aufsplittet, dann sieht man, dass 16% der Patienten, die nicht beatmet wurden, und das ist dann meist auf der Normalstation im Krankenhaus, nicht überlebt haben. Und von den beatmeten Patienten in der Tat 53% gestorben sind.
53% bei denen, wo also ein besonders schwerer Verlauf es notwendig machte, sie künstlich zu beatmen, weil die Lunge eben so schwer geschädigt war. Ist das eine hohe Sterblichkeitsrate aus der Sicht des Intensivmediziners?
Ja, also wir kennen das ja bei anderen Erkrankungen auch, die mit einem schweren Lungenversagen einhergehen, wie zum Beispiel bei der Grippe, dass doch einige Patienten versterben. Wir bewegen uns aber in vielen Studien häufig so im Bereich von 30-40% Sterblichkeit, sodass das bei Covid mit über 50% schon eine Besonderheit ist und auch zeigt, wie schwer diese Erkrankung verlaufen kann.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Welche Risikofaktoren entscheiden denn darüber, ob ein Patient dann letztlich beatmet werden muss oder nicht?
Was wir gefunden haben an Hauptrisikofaktoren ist das, was wir auch so aus den internationalen Berichten von vorher kennen. Da unterscheidet sich die deutsche Bevölkerung nur wenig von dem, was wir aus China und Amerika wissen. Einer der Hauptrisikofaktoren ist der Bluthochdruck. Zuckerkrankheit spielt eine große Rolle. Chronische Lungenerkrankungen kommen eher seltener vor, sind schon ein Risikofaktor, aber nicht in dem Maße, wie wir es am Anfang gedacht haben. Und was sehr auffällig ist, sind die Patienten, die ein akutes Nierenversagen entwickeln, die haben eine besonders hohe Sterblichkeit.
Und schauen wir nochmal speziell auf die Patienten, die dann beatmet werden müssen, weil eben dann oft schon mehrere solcher Risikofaktoren zusammenkamen. Woran entscheidet sich dann, wer von denen stirbt? Also mehr als jeder zweite überlebt es ja offenbar nicht. Welche Parameter, welche Faktoren konnten Sie da dingfest machen?
Ja, also der Hauptrisikofaktor bei dieser Erkrankung scheint in der Tat das Alter zu sein. Und wir haben eine Sterblichkeit von über 70% gehabt bei Patienten, die mehr als 80 Jahre alt sind. Und bei den unter 60-Jährigen lag die Sterblichkeit unter 30%. Und das ist ein sehr klarer Hinweis darauf, dass ältere Patienten besonders schwere Verläufe erleiden. Was man aber dazu sagen muss, gerade wenn man diese Sterblichkeit auch mit dem vergleicht, was wir in Italien hatten oder in der Lombardei oder auch in New York, dann sieht man an unseren Daten auf der anderen Seite auch sehr schön, dass wir zu jeder Zeit in der Lage waren, die Patienten in Deutschland zu versorgen. In der Lombardei war es so, dass Patienten über 75 Jahre gar nicht mehr ans Beatmungsgerät angeschlossen worden sind. Und bei uns in den Daten sieht man in Deutschland wirklich sehr schön, dass das eigentlich die stärkste Altersgruppe ist, so zwischen 75 und 80 Jahren, sodass man als positive Nachricht trotz der hohen Sterblichkeit schon sagen kann, dass wir niemandem eine Therapie vorenthalten mussten.
In Ihre Studie flossen ja Daten von Intensivpatienten aus dem Zeitraum 26. Februar bis 19. April 2020 ein, wenn ich es richtig gelesen habe. Das ist ja jetzt auch schon wieder über 3 Monate her, also das Ende der Datennahme. Was hat sich denn inzwischen getan? Sehen Sie da weitere Fortschritte, die sich positiv auf die Überlebenschancen auswirken?
Also ich glaube gerade, dass wir bei der Sterblichkeit der beatmeten Patienten in einer möglichen zweiten Welle doch etwas besser werden können. Wir haben zum einen die Daten von dem Remdesivir, die zeigen, dass wenn die Patienten sehr frühzeitig ins Krankenhaus kommen und wir die Erkrankung wirklich ganz am Anfang erwischen, wahrscheinlich schon die Sterblichkeit ein bisschen senken können. Und wir haben mit der zweiten Studie aus Großbritannien mit der Gabe von dem Cortison bei den beatmeten Patienten nochmal einen deutlichen Hinweis darauf, dass wenn wir das machen, dass die Sterblichkeit vielleicht nochmal um 5 oder 10% sinken kann.
Das heißt, es wäre durchaus zu erwarten, dass die Zahlen inzwischen auch schon etwas besser wären, wenn man so eine Analyse jetzt nochmal machen würde.
Ich denke ja, wir haben ja auch im Rahmen der ersten Welle noch viele andere Details gelernt um die Patienten herum, wie wir sie beatmen und vor allen Dingen, wann wir damit anfangen und sehen das jetzt, glaube ich, auch mit den mehr Daten etwas differenzierter, als das noch ganz am Anfang der Fall war, sodass ich guter Hoffnung bin, dass wir die Sterblichkeitsraten doch etwas senken können.
Ein Trend, der sich abzeichnete, war ja auch, dass man inzwischen die Patienten möglichst spät beatmet, anders als man das anfangs gemacht hat. Wird sich das fortsetzen?
Ich glaube, das wird sich zu einem gewissen Grad schon fortsetzen, aber die Wahrheit liegt, glaube ich, wie so häufig im Leben, irgendwo in der Mitte. Bei den Patienten, die viel zu früh beatmet werden, ist es wahrscheinlich schädlich. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn man viel zu lange wartet, dass dann die Sterblichkeit auch wieder ansteigt bei den Patienten. Und ich glaube, die Kunst wird sein für die zweite Welle, dass man diese goldene Mitte rechtzeitig erwischt und dass man weder zu viel als auch zu wenig macht.
Sie haben das Stichwort zweite Welle schon genannt. Nach Meinung vieler Experten wird die kommen, spätestens im Herbst, wahrscheinlich mehr oder weniger unvermeidlich. Was können wir denn aus den Daten aus dieser Studie, die Sie jetzt vorlegen, ableiten, um uns auf diese zweite Welle bestmöglich vorzubereiten?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir zum einen die ältere Bevölkerung schützen. Und wir haben auch in der Studie ja schon gesehen, dass die Sterblichkeit bei den über 70-Jährigen schon deutlich hochgeht. Und das bedeutet für mich insbesondere, dass wir Patienten zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen besonders schützen. Und da sind auch die Städte und Kommunen gefragt, dass wir Interventionsteams haben, die sehr frühzeitig in die Heime fahren, gucken, wie es um die Hygiene bestellt ist, Patienten helfen zu isolieren und personell etwas aufstocken in diesen Bereichen. Ich glaube, damit können wir schon sehr viele Menschenleben retten im Rahmen von der zweiten Welle. Was ich auch noch sehr auffällig fand, war die hohe Zahl von Nierenversagen und die extrem hohe Sterblichkeit dieser Patienten, wenn sie denn soweit waren, dass sie eine Dialyse gebraucht haben. Und da könnte man für die zweite Welle schon auch an die Bevölkerung appellieren und sagen, wenn es so ist, dass hohes Fieber auftritt, wenn es den Patienten wirklich schlecht geht, der trockene Husten dazu kommt und vielleicht auch noch Luftnot, dann nicht warten, bis gar nichts mehr geht und den Notarzt rufen, sondern dann auch wirklich frühzeitig zum Hausarzt oder in die Notaufnahmen gehen. Weil wenn wir es vermeiden können, dass die Niere versagt, dann haben wir, glaube ich, auch nochmal Chancen, die Sterblichkeit deutlich zu senken.
Jetzt haben wir schon einiges über den Risikofaktor Alter gesagt. Wie sieht's mit dem Geschlecht aus? Das stand auch immer mal wieder im Raum, dass Männer etwas häufiger betroffen sind und schwerer betroffen sind als Frauen. Zeigen das Ihre Zahlen auch?
Also ich fand, das war eins der spannendsten Ergebnisse, die diese Studie gebracht hat. Wir haben über alle Patienten hinweg eine gleichmäßige Geschlechterverteilung, also unter diesen 10.000 Patienten zwischen Mann und Frau. Was aber sehr auffällig ist, ist, dass unter den beatmeten Patienten die Männer doppelt so häufig vertreten waren wie die Frauen. Also da spielt das Geschlecht ganz offensichtlich eine große Rolle. Wenn die Patienten aber einmal beatmungspflichtig sind, dann ist die Sterblichkeit zwischen Mann und Frau gleich. Und das finde ich insgesamt doch schon interessant, dass man sagen kann, Männer haben zwar das höhere Risiko, aber wenn sie einmal auf der Intensivstation liegen, dann scheint die Therapie und alles, was damit im Zusammenhang steht, zwischen Mann und Frau gleich zu sein.
Informationen und Einschätzungen waren das von Christian Karagiannidis. Er ist Professor an der Uni Wittenherdecke und Intensivmediziner spezialisiert auf Lungenkrankheiten an der Klinik in Köln-Meerheim.